Ja, ich begrüße Sie. Wir sind diesmal ohne Stream. Das hat jetzt dann keinen Sinn für den Rest der Welt. Das ist nur so ein kleiner Indikator auf die Schwierigkeiten, mit denen man rechnen muss, trotz aller dieser Geräte. Hin und wieder fallen sie aus. Ich weiß nicht, wie interessiert Sie an TV-Serien sind. Es wäre ein interessantes Thema einmal, sich zu überlegen, welcher Typus von TV-Serien mit welchem Typus von Vorlesungen korreliert. Also zum Beispiel CSI oder Monk ist mehr von der Art von Klärung von Einzelfragen pro Folge. Also das Interessante mit den Vorlesungen und mit den Fernsehserien ist ja, dass das auch ein Angebot in einer Season ist. Zum Teil, also bei den kleineren sind es 12 Angebote, es sind 12 Installments, ungefähr so wie bei dieser Vorlesung. Und es geht darum, Woche für Woche etwas zu präsentieren, was mit einer Kontinuität zu tun hat. Ich glaube nicht, dass das noch schon jemand untersucht hat. Wäre ein Vorschlag mal für eine Diplomarbeit für Sie. Es kommt mir deswegen in den Sinn, weil ich gerade zum Vergnügen ein wenig Prison Break angeschaut habe. Und die Besonderheit von Prison Break, die eine gewisse Gewöhnung bedarf, mir zumindest, ist, dass diese Serie wirklich darauf aufgebaut ist, dass immer irgendwas Unvorhergesehenes, Störendes und Überraschendes passiert. Also auf eine Art und Weise, die wirklich ausgesprochen extrem ist und ständig die Spannung neu anheizt und umlenkt. Ich kann nicht beanspruchen, dass das, was ich hier mache, nach dem Prison Break Prinzip geht. Aber ein wenig etwas kann ich schon davon nehmen oder vielleicht von Lost, nämlich in dem Zusammenhang, dass am Ende der Season die berechtigte Wunsch entsteht, die Rätsel aufzuklären, die sich im Laufe der Veranstaltung oder der Serie gehäuft haben und die Leute bei der Sache hält. Und der Kollege Joker Jockel, der mir mit solidarischer, aber doch auch heftiger Kritik ständig auf den Fersen ist, wie Sie jetzt hier auch in dieser Diskussionsseite zum Heidegger lesen können, hat nicht zu Unrecht mir auch deutlich gemacht und mich darauf hingewiesen, dass das, was ich bisher so als generelle Linie Ihnen vorgetragen habe, vielleicht doch etwas verwirrend ist und einer Aufklärung bedürfte oder zumindest einer deutlicheren Konturierung bedürfte. Und in der vorletzten Folge dieser Serie, die ich Ihnen hier anbiete, kann man es schon ein bisschen sozusagen nochmal klarer herausstellen. Es gibt ja auch eine Ähnlichkeit zwischen Serien und Vorlesungen im Sinn von was bisher geschah, nicht? Recently on Prison Break oder so ähnlich. Also einen solchen ganz kurz zusammengefassten Rückblick, den ich in dieser Deutlichkeit noch nicht gebracht habe, will ich Ihnen vielleicht als Antwort auch auf die Kritik, die Sie hier lesen können, jetzt anbieten. Ich glaube, es ist hilfreich, das, was ich Ihnen gesagt habe, zusammenzufassen, indem man sagt, ich zeige Ihnen zwei unterschiedliche Linien der Entwicklung der Bildungsdiskussion im Hintergrund, vor dem Hintergrund der klassischen Philosophie. Und die eine Linie läuft von Platon zu Wittgenstein zum Wiener Kreis und zu den Datenbanken. Das ist die Linie, für die ich Wittgenstein bemüht habe, und heute ist vorgesehen im Hauptteil dieser Sitzung die Besprechung des Beitrags von Heinz Zemanek, der in diesem Buch Informatik und Philosophie niedergeschrieben ist. Da werde ich Ihnen noch deutlicher als bisher der Fall gewesen ist, vor Augen führen, wie man an den Wittgenstein des Traktatus anknüpfen kann, um die Computertechnik zu motivieren und um aus dieser Computertechnik auch Datenbank Einsichten zu gewinnen. Und ich habe, um das auch nochmal deutlicher zu machen, habe ich Ihnen auch ein Subkapitel zur Verfügung gestellt, in dem ich noch ein bisschen detaillierter auf das eingehe, was Datenbanken, wie Datenbanken in Wirklichkeit funktionieren. Und wer Ihnen das am Ende, würde ich mal vermuten, der heutigen Sitzung da nochmal nahebringen. Das ist die eine Richtung, also von Platon zum Platonismus des Traktates, des Positivismus, vom Positivismus als generelle Einstellung philosophischer Art zum Technizismus der Informationstechnologie und damit zu den Datenbanken und damit verbunden eine Bewegung, die dahin mündet im Traktatus, dass man mit Wittgenstein sagt, was mit Bildung, mit Wert, mit Schönheit, mit Gutem, mit den Ansprüchen des Subjektes zu tun hat, fällt raus aus der Entwicklung, wird gekappt und ist darum ein Argument dafür, dass in dieser Entwicklung mit dem Traktatus und mit der Informatik die Bildung und die Datenbanken komplett auseinanderfallen. Der Heinz Zemanek, den ich Ihnen heute, wie gesagt, vorstellen will, ist schon eine Form von Kritik an dieser Auffassung. Und diese bei Heinz Zemanek bezieht sich diese Kritik auf einen Umstand, der bei Zemanek aus der Praxis der Informatik kommt und für den Zemanek die bekannte Unterscheidung vom frühen und vom späten Wittgenstein in Anspruch nimmt und die Grundlinie, das unter dem Strich dieser Kritik besteht darin, dass die eben genannte Abkoppelung von Bildung und Datenbanken in dieser Erzählführung nicht sinnvoll ist, weil man als Informatiker, sagt Zemanek, immer in Auge behalten muss, dass das Ideal eines computergesteuerten Präzisionsinstrumentes nur die eine Seite ist, dass man gerade auch als Informatikerin im Auge behalten muss, die Vielfalt der Probleme, die Unklärbarkeit der Probleme, die pragmatischen Bereiche und damit Informatik nicht dort hinführt und aufhört, wo der Traktatus ist, sondern über den Traktatus hinausgeht. Das ist jetzt Zemaneks Punkt, parallel zum späten Wittgenstein in eine um vieles also sehr anders gelagerte, nicht mehr positivistische Umgangsweise unter Einschluss und unter Fortsetzung dessen, was in Traktatus und im Informatik Basisunterricht gelehrt wird. Also das führt hinein in eine entspanntere, nicht positivistische, postpositivistische Betrachtungsweise, erneut Betrachtungsweise des Verhältnisses von Bildung und Datenbanken. Das ist die eine Linie, die ich Ihnen vorgeführt habe. Gekreuzt wird diese Linie von einer anderen. Und das ist der Punkt, der, wenn Sie das hier auch nachlesen, ganz offensichtlich sozusagen für die meiste Irritation gezeugt hat. Und diese wird von einer anderen Linie, und diese Linie ist eine Linie, die in meinem Kontext von Hegel und Heidegger repräsentiert wird. Und die eine Linie ist nicht jetzt des wittgensteinianisch und Anführungszeichen positivistischen Verabschiedens des Bildungsbegriffes auf der Basis der logisch-analytischen Philosophie von Frege, sondern eine Kritik von Platon und der ganzen Bildungsidee aus dem Inneren der traditionellen Philosophie, ganz ohne irgendwelche Datenbanken. Die Besonderheit dieser Linie ist, bei Hegel habe ich es Ihnen sozusagen als erstes einmal gezeigt und bei Heidegger das letzte Mal. Und die Besonderheit dieser zweiten Linie ist die, und das ist ein Witz im neutralen Sinn, das ist ein ganz bedeutender Witz, auf den man draufkommt, wenn man diese Sachen ansieht. Ich formuliere es einmal in meiner Sprache und Zugangsweise. Die Besonderheit ist die, dass der Heidegger der klassischen Philosophie vorwirft, dass sie auf die Datenbanken hinausläuft. Die Kritik, die Heidegger an der klassischen Philosophie anbringt, besteht gerade darin, dass er sagt, so wie die klassische Philosophie sich entwickelt hat, das ist das, der Wesenswandel der Wahrheit, das ist das sich Ändern von Unverborgenheit in Richtigkeit, in Korrektheit, in Technik, in Beherrschbarkeit, in Idealisierung und mit der Idealisierung zusammen die Typisierung. Das alles sind nach Heidegger Entwicklungen, die uns in der klassischen europäischen Philosophie die Datenbanken beschert haben. Und das ist, der Witz besteht jetzt sozusagen darin, dass in dieser Betrachtungsweise von Heidegger der Wittgenstein-Standpunkt des Traktatus geradezu ein paradigmatischer Beleg dafür ist, dass sich die abendländische Philosophie dorthin entwickelt hat, wohin sie sich entwickelt. Heidegger in seiner deutsch-traditionellen Art lässt das Ganze bei Nietzsche enden, aber wenn er in der Lage gewesen wäre, die Genialität von Wittgenstein zu verstehen, dann hätte er das durchaus mit einbeziehen können. Wittgensteins Traktatus ist noch ein viel besseres Beispiel des Endes des Platonismus, den der Heidegger hervorrufen möchte. Und Heidegger steht also mit dieser Linie, das ist sozusagen die aus der Bildungstradition kommende radikale Kritik der Bildungstradition, die so weit geht, ich erinnere Sie, dass man von Humanismus, von Bildung überhaupt nicht mehr reden kann, weil das so verdorben ist, nach Heidegger. Mit dieser Position ist Heidegger sozusagen Posttraktat in einer von der Bildungstradition herkommenden Kritik der Bildungstradition, die mehr oder weniger zusammenfällt mit der Kritik der Bildungstradition, die im Wiener Kreis beim Wittgensteins Traktatus gemacht worden ist. Grosso modo alles. Alle Details sind natürlich viel trickreicher, aber von dieser Linie, die ich vertrete, her fällt das hier zusammen. Und damit ergibt sich die Frage, und da komme ich jetzt auf das Insistieren des Kollegen, auch wohin denn das weitergeht, was denn, er weist sozusagen darauf hin, dass das mit dem Konzept der Unverborgenheit doch einigermaßen kryptisch ist. Jawohl, das ist kryptisch. Es ist nicht meine Aufgabe hier, das genauer auszuführen, was Heidegger an der Stelle dann anbietet. Vom Outline her ist es so, dass er sagt, in diesem Höhlengleichnis demonstriert kann werden, dass sich die Idee, das heißt die Typologie, die Beherrschbarkeit der Typologie von Seienden als Meisterin aufgespielt hat der Unverborgenheit, der Wahrheit. Also statt dass das Höchste, das wo man hingeht, die Wahrheit ist, ich sage in Klammern, die Wahrheit, die Heidegger da im Hintergrund hat, ist eine Konzeption, die er in einem Vortrag schon Ende der 20er Jahre, der sich nennt vom Wesen der Wahrheit, als eine sich entbergend verbergende, ereignishafte, geschichtliche Bewegung des Aufenthalts des Menschen in der Welt charakterisiert hat. Also statt dieser Art des Sich-Einlassens auf eine Form von es zeigt sich, haben wir seit Platon anfangend und sich verhärtend eine Orientierung an der Typologie dessen, was sich zeigt, nicht an dem, dass es sich zeigt und dass es sich wieder verbirgt, sondern dass es sich auf eine bestimmte Art und Weise zeigt, dass es typologisch erfassbar ist, und diese typologische Erfassbarkeit ist zu hintergehen, zu hinterfragen, und das ist die Frage nach der Kryptischheit des Konzepts der Unverborgenheit führt zur Frage, was hat Heidegger vor, wenn er von einer Philosophie der Technik redet. Redet er nicht vom Gestell, redet, wie immer das ist, führt an der Stelle weg. Und jetzt bin ich sozusagen am Ende meines kurzen Überblicks und meiner Darstellung der Überschneidung der beiden Linien. Denn worauf ich hinaus möchte, das werde ich Ihnen das nächste Mal auch noch genauer sagen, und da bin ich sozusagen gefragt worden dafür, ist, dass abgesehen jetzt von der heideggerschen Reaktion auf diesen Befund, auch Wittgenstein eine Reaktion auf diesen Befund hat, nämlich der späte Wittgenstein, der eine ziemlich einschneidende Kritik seiner eigenen Überlegungen im Traktatus vorschlägt und vorlegt, sodass man das Anliegen der Frage, wie es jetzt dann hier weitergeht, wenn das so ist, wie ich es dargestellt habe, zu guter Letzt in der Überschneidung der beiden Linien so bearbeiten, behandeln kann, dass man sagt, wir sind konfrontiert mit zwei großen philosophischen Reaktionen auf den Befund der zerstörten Bildung, und einer der Schnittpunkte von dem, was ich Ihnen sagen will, bei allen Unterschieden, bei allen ganz unzuleugnenden Unterschieden, ist diese Kritik der Zerstörung der Bildung für Wittgenstein und Heidegger funktional kompatibel, und Wittgenstein hat darauf etwas zu sagen, was mir das letzte Wort zu gewinnen verdient, also das letzte Wort zu haben verdient, zu verdienen scheint. So. Das ist die kurze Zusammenfassung von wesentlichen Dingen, die ich hier sagen will und die ich hier zur Einleitung nochmal bringen wollte. Ich habe zu meiner Aufforderung doch etwas über den Brief zum Humanismus vielleicht hier reinzuschreiben, nicht viel Response erhalten. Bloß der Kollege Joker Jockel hat gesagt, er hält das nicht aus, den heideggerschen Text. Das ist nicht wirklich eine philosophische Stellungnahme, würde ich sagen. Aber ich respektiere sie. Es hat lang genug Zeiten gegeben, da habe ich das auch nicht ausgehalten. Ich wollte Ihnen das letzte Mal nahelegen, dass sich diese Art von Geschmacksurteilen auch ändern können. Wie dem aber auch immer sei, das ist jetzt nicht mehr mein Thema. Was ich heute angekündigt habe und Ihnen ansprechen möchte, ist eben zunächst mal die Linie vom Traktatus zu den Datenbanken. Heinz Zemanek, ein Wiener Computerpionier, der bei IBM gearbeitet hat, Professor an der Technik ist, sehr früh, 50er, 60er Jahre, Mainframe-Computer konstruiert hat, mit denen er schon Aufsehen erregt hat, das ist auch schon in den 60er Jahren in Dachstuhl ist ein Informatik-Tagungscenter, einen Vortrag gehalten, in dem er sehr, sehr ausführlich, viel ausführlicher als ich das heute jetzt darstellen kann, die Thematik zwischen Tractatus und Computer diskutiert hat. Und es zeigt sich dabei, dass er eine sehr feine und im Gegensatz zu den Beurteilungen, die man in der philosophischen Fachwelt noch immer hört, hören kann, nicht gerade bei den Wittgenstein-Expertinnen, aber doch generell vor allem bei denen, die mehr orientiert sind an der Philosophie des 19. Jahrhunderts, eine doch sehr differenzierte Einschätzung der Arbeiten von Wittgenstein und des Wiener Kreises gehabt. Es beginnt schon damit, dass er sagt, der Wiener Kreis, dem Wittgenstein eher durch Verwandtschaft angehört als durch Mitgliedschaft, und der logische Positivismus vertreten die Welt der logischen Operationen, die nun im Computer zu Milliarden ausgefüllt werden. Die Denkweise des Wiener Kreises beschäftigt sich nicht viel mit dem, was Wittgenstein das Mystische nennt. Sie schweigt darüber nicht, wie er empfiehlt, sondern sie leugnet es. Für den logischen Positivisten könnte die Welt zu dem werden, was sich im Computer simulieren lässt. Kein Fachphilosoph würde dergleichen vertreten, aber der Informatiker neigt in diese Richtung. Und das ist eine Sache, die den Zemanek beschäftigt, und dafür hat er hier wirklich einen berechtigten Platz in einer Philosophievorlesung. Genau weil er dieses Versprechen und diese Versuchung kennt, ist es ihm wichtig, darauf hinzuweisen, dass die Neigung, sich an dieser Stelle so zu orientieren, nicht weder mit philosophischen Vorgaben noch mit den Erfahrungen der Informatik in Wirklichkeit gut zusammenstimmt. Zemanek ist sehr aufmerksam insofern, als er diesen Bereich des Mystischen, den man quasi jetzt als den Generalbegriff für alles das, was man nicht präzise ausdrücken kann, hier einführen kann, erkennt als etwas, was Wittgenstein nicht leugnet, sondern wie er an einer Stelle sagt, ausgrenzen will. Er will das sagen, was sich sagen lässt, und das, was sich nach diesen Kriterien der Genauigkeit nicht sagen lässt, das ist auch nicht durch diese Sprache zu verurteilen. Es ist eine andere Dimension als die Sprache, um die es uns an dieser Stelle geht, nämlich die exakte Sprache. Und der Punkt, auf den Zemanek speziell hinweist, ist hier schon im ersten Satz genannt. Die logischen Operationen, die wir im Tractatus kennengelernt haben, als die Wahrheitsfunktionen, wenn Sie sich erinnern, das habe ich kurz dargestellt, ich komme heute nochmal genauer zurück darauf, dieser Typus von logischen Funktionen, die werden im Computer jetzt milliardenfach durchgeführt. Die Logik, die Sie in der Einführung bekommen, mit solchen Junktoren wie und oder, hat, das ist ein Punkt, den Zemanek gleich weiter anspricht, diese Logik, die von Frege, wie ich Ihnen dargestellt habe, ausgegangen ist und die in den Lehrbüchern von Hilbert und Ackermann zum Beispiel sozusagen kanonisiert worden ist. Schaltkreise haben eine bestimmte Logik. Es lässt sich eine Umschaltung, eine Oderschaltung, eine Nichtschaltung, eine Flip-Flop-Schaltung, lässt sich elektrotechnisch ausgesprochen praktisch umsetzen. Und ein zentraler Bezug zwischen dem, was Frege Wittgenstein erfunden und ausbuchstabiert haben, und dem, was im Computer passiert, ist, dass diese Schaltkreise des Computers modelliert sind an der logischen Grundlage der Wahrheitsfunktionen. Das heißt, Logikeinführung, von der ich jetzt gerade geredet habe, die sich vertraut macht mit Wahrheitstafeln, wo Sie sozusagen wissen, Sie haben ein P und ein Q, und wenn ein und dazwischen steht, dann ist das P und Q nur dann wahr, wenn beide Sätze den Wert W bekommen, wahr bekommen. Das wird umgesetzt in statt W und F 1 und 0 und funktioniert als eine Schaltung am Computer, genauso wie in Ihrer Logikvorlesung. Und das heißt, also Zemanek weist zwar darauf hin, dass es Ingenieure gegeben hat, wie Shannon oder Eigen, die die logische Algebra sogar neu erfunden haben. Das heißt, die war notwendig, die hat man für diese Zwecke gebraucht. Von der Technik her ist es eine Voraussetzung gewesen, dass man so etwas braucht. Aber die methodisch-theoretische Grundlage, das ist auch der Grund, warum Sie in einem Informatikstudium nicht nur Elektrotechnik lernen, sondern auch Basislogik lernen. Die theoretische Grundlage dieser Schaltkreise kommt aus derselben Quelle, aus der der Traktatus kommt, nämlich aus der phrygischen formalen Logik. Und das ist der Grund, wie Zemanek das sehr einprägsam sagt, dass der Computer auf diesem Weg die volle Universalität der Mathematik erhielt und zu dem Werkzeug wurde, das die Denkwege des Wiener Kreises zur praktischen Vorgangsweise machte. Das war erst in der Retrospektive feststellbar. Also wir haben und das ist wirklich eine Sache, die ich faszinierend finde und die dieser Brückenbewegung, dem Brückenschlag zwischen Wiener Kreis und Informatik eine ganz bestimmte Nachdrücklichkeit gibt. Wir haben, bevor es Computer gegeben hat, die theoretische Konstruktion einer logischen Operation basierend auf Sätzen, die gestaltet sind, erinnern Sie sich, nach den idealtypischen Voraussetzungen, die wir seit Platon kennen. Wir hatten die Wahrheitsfunktionen auf Elementarsätzen. Die Elementarsätze haben ihre Gestalt als Abbilder der Welt. Nicht besser hätte sich Heidegger zu exemplarischen Zwecken vorstellen können. Er redet gerade davon, dass die Aussagenwahrheit verkümmert ist zur Abbildung von bestimmten Gegebenheiten der Welt, die sie eben ganz einfach widerspiegeln. Und das, was die Elementarsätze an der Stelle leisten als elementare Widerspiegelung, wird verkettet und wird operationalisiert durch den wahrheitsfunktionalen Kalkül. Das sind alles Ideen, die innerhalb der Philosophie entstanden sind und die sich durch den Switch in einen neuen Bereich, in den Bereich der Computertechnik, des Designs, der Architektur und der Herstellung von Computern jetzt weitergeschrieben haben in den Bereich von Werkzeug. So wie diese Grundprinzipien implementiert worden sind im Computer, haben wir ein, wie er sagt, Werkzeug auf der Basis der vollen Universalität der Mathematik. Das ist auch der Grund, warum letztlich der faszinierende Aspekt entsteht, dass wir, wenn wir so ein Mikrofon haben, zum Beispiel, vielleicht wollen Sie ja etwas sagen, dann können wir dieses Werkzeug verwenden. So ein Werkzeug ist nicht intelligent. Nicht? So ein Werkzeug erfüllt einen bestimmten Zweck und ist darauf angewiesen, dass Sie da reinsprechen, damit was Sinnvolles rauskommt oder hineinsingen oder wie immer, dass wir stattdessen, und hier sind natürlich sozusagen gewisse Chips mittlerweile auch schon drin. Na, ist hier ein Chip drinnen? Nein, hier ist eigentlich, kann mir jemand helfen? Ist da ein Chip drinnen? Nicht wirklich, nein, das ist analog. Ne? Aber es ist auch so, dass natürlich in diesem Typus von Werkzeugen normalerweise schon viel Chips drinnen sind, aber so ein Mikrofon rechnet nicht. Es rechnet nicht, und Rechnen ist das, was der Computer aufgrund dieser logischen Fundierung kann. Und das wiederum ist der Grund, warum der Computer ein Allzweckwerkzeug ist, viel, viel mehr als das Schweizer Offiziersmesser, weil Rechenkapazität sozusagen ein Potenzial ist, von dem man im Laufe der Zeit entdeckt hat und entwickelt hat, dass man mit Rechenkapazität alle kognitiven, also ja, alle kognitiven Produktionen des Menschen sozusagen auffangen, modellieren, simulieren und befördern kann, um es mal so zu sagen. Und die Datenbanken, um die es geht in der Vorlesung, sind da natürlich eine Unterabteilung. Das ist die Situation, auf die uns Zemanek hinweist, und um Zemanek ein wenig zu unterstützen, will ich hier nochmal einen Rückblick auf den Traktatus einschalten. Ich sage es vielleicht vor dem Rückblick, ich springe immer mal den Rückblick mal kurz drüber und sage es Ihnen im Zemanek-Zitat. Zemanek hat vollkommen recht, den Ausgang in diesem Brückenschlag zum Traktatus, beim Traktatus Nr. 6, der sechste Satz des Traktatus zu nehmen. Das schaut so aus. Leider entdecke ich hier gerade, dass da ein wichtiges Ding verloren gegangen ist. Es ist nämlich, sind verloren gegangen die Querstriche über dem Xi, die hier sind. Beim Kopieren habe ich die da oben. Na, die bringt das HTML so leider gar nicht. Aber das hat mir so ausgeschaut beim Rüberkopieren. Ist aber wirklich nur eine notationelle Schwierigkeit. Das hier ist die Hauptformel des Traktatus, wie Zemanek vollkommen zu Recht bemerkt. Und die Sie hier beim Wittgenstein aus Nummer 6 nochmal sehen. Die allgemeine Form der Wahrheitsfunktion ist eckige Klammer P, Xi, Strich drüber, N, Klammer, Balken, Xi. Dies ist die allgemeine Form des Satzes. Wittgenstein lächelt, wenn er das sagt. Das ist sozusagen das schaut sozusagen sehr interessant aus und hat auch einen guten Sinn und ist auf derselben logischen Stufe wie der siebte Satz oder der erste Satz. Die Welt ist alles, was der Fall ist. Das heißt, es ist von der größten Allgemeinheit, gehört zu dem Wichtigsten, was er sagt. Zum Unterschied von den beiden anderen, also zum Beispiel dem Satz 1 und dem Satz 7, eignet sich das nicht besonders gut zum Zitieren, weil es niemand versteht, ohne dass er das gelesen hat und verstanden hat, worum es im Traktat geht. Es ist aber das Verständnis von dem die Voraussetzung dafür, dass jemand sinnvoll den letzten Satz zitieren sollte. Also wenn ich ein Weltherrscher wäre, dann würde ich ein Gesetz erlassen, dass jede Person, die den letzten Satz des Traktatus zitiert, nachweisen können muss, dass sie den vorletzten Satz des Traktatus versteht, sonst wird ihr das akademische Diplom aberkannt oder so irgendetwas. Und das ist deswegen wichtig, das ist sozusagen deswegen auch eine Bemerkung über Bildung und Datenbanken, weil weil mit der größte Unfug damit getrieben wird, dass Leute glauben, die freieren und prinzipielleren Aussagen von Wittgenstein, weil sie schön klingen, zitieren zu können, ohne zu wissen, worauf im Einzelnen im Traktatus die eigentlich aufruhen. Ich kann sozusagen wunderschöne Sätze sagen und als, dann sind es einfach Aphorismen, dann sozusagen haben sie das Schicksal, wie ich besprochen habe, hier bin ich Mensch, hier darf ich sein. Aber es ist so, und das ist für mich ein Kommentar nochmal zum Zustand von Bildung, eine Kultur, eine massenmedial gesteuerte Kultur, in der Zitate zu Soundbits werden, wie hier bin ich Mensch, hier darf ich sein, gibt keine Möglichkeit, irgendetwas von einprägsamen Formulierungen, die erzeugt werden, zu schützen dagegen, dass sie auf einer Schlagzeile, kurz in einem Jingle oder sonst wo auftreten. Und Wittgenstein ist keine Ausnahme. Und nicht nur ist er keine Ausnahme, sondern das ist sozusagen eine interessante Tatsache, und das Schicksal teilt damit Goethe, dass Leute, die profundes, eindrucksvolles und lohnendes Werk produziert haben, auch solche Schlagworte produziert haben, an denen man sie dann an der Nase herumführen kann, sozusagen. Sie haben nichts verstanden vom Osterspaziergang, wenn sie den kleinen Vers zitieren und bei DM finden, und sie haben nichts verstanden vom Traktat, wenn sie den letzten Satz zitieren. Diesem Unverständnis möchte ich jetzt hier ein bisschen nachhelfen, sie in die Lage zu versetzen, den mit Sinn zu zitieren, diesen Satz. Und dabei handelt es sich um Folgendes. Wir sind sozusagen für einen Wittgenstein in der Situation, dass er, wenn er die schönen allgemeinen Forderungen einlösen möchte, die darin bestehen, dass alles das, was man sagen können muss, klar gesagt werden kann, dass wir dann einen Mechanismus brauchen, um die Sprache, um die es da geht, so zu charakterisieren, dass sie ein für alle Mal Kriterien der Wahrheit und der Klarheit nicht der Wahrheit ist ein zweites Punkt, aber sagen wir mal, der Klarheit, Kriterien der Klarheit enthält. Was gesagt werden kann, muss angegeben werden können, weil sonst, wie an anderer Stelle sagt, sonst könnten wir in der Logik immer wieder Überraschungen erleben. Die Logik ist nicht der Bereich der Überraschungen, sondern die Logik ist der Bereich der Beschäftigung mit den Grundlagen und aufgrund derer wir einander verständlich machen. Und die Mechanismen, die Wittgenstein einsetzt, um diese Verständlichkeit zu gewährleisten, beginnen damit, dass er Gedanken darüber macht, sich darüber macht, das ist 4.12.73, wir können das allgemeine Glied der Formenreihe bestimmen, indem wir ihr erstes Glied angeben und die allgemeine Form der Operation, welche das folgende Glied aus dem vorhergehenden Satz erzeugt. Das ist eine mathematische Formulierung. Sie sehen da drin leicht so etwas wie zum Beispiel die Definition der Zahlen. Sie haben ein Anfangselement, Sie haben ein Nachfolgeelement, und indem Sie eine Nachfolgefunktion haben Sie, und indem Sie die Nachfolgefunktion auf das Anfangselement rekursiv anwenden, erzeugen Sie die Zahlen. Da haben Sie die simpelste, beispielhafte Darstellung von dem, was ein Typus ist. Der Typus der allgemeinen, der Typus der natürlichen Zahl, überlegen Sie es mal so, natürliche Zahlen, 2, 3, 7, 538.000 oder sowas ähnliches, sind sozusagen lauter natürliche Zahlen. Und auf der Basis einerseits, also auf der Basis des Frege'schen Systems, entwickelt Wittgenstein daraus eine Theorie, er entwickelt es nicht nur, er expliziert es in einem Sinn, die Theorie, wie kann ich platonisch festlegen, was das Gemeinsame aller Zahlen ist. Was ist das Gemeinsame aller natürlichen Zahlen? Das ist nebenbei ein Thema, das Platon direkt auch beschäftigt hat, also im Zusammenhang mit den mit der Wertschätzung der Mathematik, auf das bin ich nicht eingegangen, in der Vorlesung gibt es sozusagen auch ganz starke Korrespondenzen zwischen Platon und Wittgenstein. Aber der wichtige Punkt ist das allgemeine Glied der Formenreihe. Da steckt dieses Urbild. Was ist das Urbild der natürlichen Zahlen? Und Wittgenstein wird sagen, das Urbild der natürlichen Zahlen besteht darin, dass alle natürlichen Zahlen gemeinsam haben, aus einem Basiselement mit Hilfe der wiederholten Anwendung der Nachfolgefunktion entstanden zu sein. Ich brauche also nur das erste Glied und die allgemeine Form der Operation und dann habe ich es. Wenn ich das als eine Grundlage nehme, dann, und das ist 4,5, scheint es möglich zu sein, die allgemeinste Satzform anzugeben. Das heißt, die Beschreibung der Sätze irgendeiner Zeichensprache zu geben, sodass jeder mögliche Sinn durch ein Symbol, auf welches die Beschreibung passt, ausgedrückt werden kann und dass jedes Symbol, worauf die Beschreibung passt, einen Sinn ausdrücken kann, wenn die Bedeutungen der Namen entsprechend gewählt werden. Und was sind nun diese den einzelnen Elementen im Zahlenbereich vergleichbare Momente im Zusammenhang mit Sprache, das sind die jetzt nicht die allgemeinste Form einer sozusagen eines mathematisch-numerischen Ausdrucks, sondern die allgemeinste Form des Satzes angeben sollen, das sind die Elementarsätze. Also so wie sie eine Null haben in der Mathematik, auf die sie dann die Nachfolgeoperation anwenden und die Zahlen bekommen, imaginiert sich Wittgenstein die Sprache so, dass sie die Elementarsätze haben und auf die Elementarsätze und dann, also angenommen, mir wären alle Elementarsätze gegeben, dann lässt sich einfach fragen, welche Sätze kann ich aus ihnen bilden und das sind alle Sätze und so sind sie begrenzt. Erinnern Sie sich, ich habe Ihnen deutlich gemacht, dass die Elementarsätze, die sind zu finden. Das sind nicht, ist insofern unterscheidet sich Weltbeschreibung von Mathematik, weil in der Mathematik können Sie mit Konstruktionen arbeiten, als den Inputs in diese Operationen, während Sie in der Philosophie, in der auf Erkenntnis gerichteten Zugangsweise, ebenfalls einen Basisinput und Operationen haben, aber der Basisinput, sonst wäre ja die ganze Welt nur mehr Logik und Mathematik, der Basisinput muss herausgefunden werden aus den Sinneserfahrungen, aus der Konfrontation der Welt. Sinneserfahrung ist schon ein kleiner Strich zu viel, ein kleiner Schritt zu viel. Und die ganzen Überlegungen, die ich Ihnen dargestellt habe, über das Zusammenfallen von wahr, falsch und Darstellung, Stichwort Malteserkreuz, Stichwort Malteserkreuz, Stichwort die Welt so zu sehen, dass das Einzige, was in dieser Sicht der Welt wichtig ist, die Möglichkeit ist, auf Ja oder Nein die Form, um die es da geht, festzulegen. Das habe ich Ihnen als Charakteristikum des Elementarsatzes dargestellt. Und das geht hier ein, das geht hier in die Diskussion ein. Wir haben als Input die Elementarsätze und wir haben die Wahrheitsfunktionen, die auf den Elementarsätzen operieren und die sogenannten zusammengesetzten Sätze, alle die mit und so weiter verbunden sind, produzieren. Die Sätze sind alles, was aus der Gesamtheit aller Elementarsätze folgt, natürlich auch daraus, dass es die Gesamtheit aller ist. Alle Sätze sind Verallgemeinerungen der Elementarsätze. Der Satz ist eine Wahrheitsfunktion der Elementarsätze. Und nun kommt das nächste. Die Wahrheitsfunktion kennen Sie im Plural in der Regel. Ich habe und oder nicht, wenn dann genannt. Es gibt einen technischen Trick, mit dem man alle diese verschiedenen Wahrheitsfunktionen reduzieren kann auf eine einzige Wahrheitsfunktion, das ist der Schäfferstrich, der sieht so aus, in Wittgensteins Notation auf 5,5 sieht der so aus, Sie haben da hier falsch, 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 also hier sind die Wahrheitswerte in der linken Klammer, in der rechten Klammer sind die Elementarsätze und die Funktion dieser Wahrheitsfunktion besteht darin, dass was immer Sie für Sätze mit dieser Wahrheitsfunktion verbinden, die Wahrheitsfunktion ist nur dann wahr, wenn alle die Sätze, die Sie so verbunden haben, falsch sind. Das heißt, das ist die konjunktive Negation aller Sätze, auf die diese Wahrheitsfunktion angewendet wird. Das hat der Herr Schäffer erfunden, nennt man Schäfferstrich, ist an dieser Stelle von ästhetischer Bedeutung. Das ist ein Teil, sozusagen ein Teil meiner Bemerkung, Wittgenstein lachte, weil er diese Form von Vereinfachung, also technischer Vereinfachung, jetzt so schreibt, dass er hier diesen Schäfferstrich statt mit den zwei Klammern so schreibt, Negation Klammer Xi. Negation Klammer Xi ist die Negation sämtlicher Werte der Satzvariable Xi. Und jetzt kriegen Sie ein bisschen ein Gefühl dafür, was diese allgemeine Form der Wahrheitsfunktion sein soll, nämlich Sie haben hier Elementarsätze P, Sie haben hier Sätze überhaupt, alle Sätze, die Sie bilden können, also eine Satzvariable, und Sie haben hier die eine und einzige Wahrheitsfunktion, mit der er sein Auskommen findet, die quasi dafür steht, wie immer Sätze zusammengesetzt werden können. Und wenn Sie jetzt sozusagen diesen weltumfassenden Input haben, wenn Sie jetzt wissen, was alle Elementarsätze sind und alle Elementarsätze in die Schäfferfunktion reingeben, dann können Sie aus dieser Kompaktformel können Sie quasi alle Sätze generieren, die Ihnen etwas sinnvoll über die Welt sagen. Warum ist das so? Weil in den Elementarsätzen die Informationen über die Gestalt der Welt in ihrer sozusagen simpelsten Atomarität vorliegt und weil sie zusätzlich zu dieser Atomisierung der Welt in die Elementarsätze als Kriterium der Sinnhaftigkeit des Formulierens von Sätzen der Welt nur das andere Prinzip haben, dass alles, was sie im ersten Schritt zugelassen haben, in einem zweiten Schritt unendlich oft verkettet auf sich selber angewendet werden kann, nach den Kriterien der Wahrheitsfunktion. Das ist der Ausblick des Satzes 6. Und was Wittgenstein im Satz 7 sagt und in allen weiteren Bemerkungen nach 6 dann auch sagt, sind Nutzanwendungen dieser also karikaturesk, wie soll man sagen, ein heroischer Abschluss der Idee dessen, dass die Welt eine Gestalt hat, die vernunftmäßig erfassbar ist und damit eine Komplettheit erreicht. Das steckt sozusagen hinter dieser Formel hier. Und was Zemanek jetzt dazu sagt, um hier jetzt also wieder zurück zu Zemanek zu gehen, er sagt, abgesehen von diesen philosophischen Hintergründen, die ich Ihnen jetzt gerade beigestellt habe, also die er nicht behandelt, das lässt er den Fachphilosophen, aber abgesehen davon nimmt er diesen Satz zum Ausgangspunkt und schiebt ihn in seine Informatikkompetenz und sagt, genau eine solche Themenstellung ließe sich in Lisp umschreiben. Lisp ist eine frühe Programmiersprache und wäre dann angewendet auf die Beobachtungsfakten der Naturwissenschaften das Programm für ein formales, vollständiges Weltbild. Mehr für eine ewig unfertige, aber im Prinzip fertigstellbare wissenschaftliche Tatsachenbeschreibung der Welt, wie sie dem Traktat vorschwebte. Also Zemanek weist ja vollkommen zu Recht darauf hin, dass bei Wittgenstein hier eine Denkfigur vorliegt, die in der Informatik weitergeführt werden kann und für die Informatik eine gewisse Affinität hat. Ohne sich dessen bewusst zu sein, hält eine verbreitete positivistische Grundeinstellung diese Formel der Weltbeschreibung für ausreichend und vollständig, geradezu für allein richtig die Wirklichkeit ausmachend. Der Computer erscheint in dieser Sicht als Werkzeug für die Ausführung dieses Programms und die Suggestion, die aus der Computerwelt kommt und die Alltagsverständlichkeit erheblich unter Druck setzt, geht in dieselbe Richtung, dass nämlich Computer, weil sie doch nach diesen Prinzipien der Berechenbarkeit, der Klarheit funktionieren, einen Standard geben, eine Aufgabe definieren und eine Philosophie definieren, an der der Rest der Welt zu messen ist. Sie können die Zemanek-Überlegungen dazu im Einzelnen besser auch privat lesen. Ich gehe ein bisschen vorweg in die Dimension, in der Zemanek jetzt eine Kritik an dem Gesagten anbringt, nämlich im Zusammenhang mit dem Thema, weil der logische Positivismus mit seiner Reduktion auf das Beweisbare und Berechenbare was Sie hier drinnen haben, Beweisbarkeit und Berechenbarkeit sind nicht Sachen, die im Traktatus vorkommen, aber aus der Konzeption einer Welt, einer Syntax, einer logisch formal exakten Sprache, die so konstruiert ist, dass keine Überraschungen möglich sind und dass sie die Bedingungen der Sinnhaftigkeit dessen, was gesagt werden kann, sozusagen in ihrem Aufbau in sich drinnen hat, entstehen diese berühmten metamathematischen Überlegungen, die sich damit beschäftigen, wenn ich so eine Sprache habe, was kann ich im Rahmen dieser Sprache beweisen, was kann eine solche Sprache ausdrücken, was kann ich in der Sprache beweisen aufgrund von formalen Schlussfolgerungen, was kann eine solche Sprache aussagen, können zum Beispiel, um das berühmteste daran angeschlossene Thema zu nennen, ist es möglich, dass ich ein sachgerecht kompliziertes, formales System habe, das ich mit einer Variante dieser allgemeinen Satzformel beschreiben kann und von dem ich nachweisen kann, dass es alle Wahrheiten, die mit Hilfe dieses Sprachinstrumentariums auszudrücken sind, auch beweisen kann. Also das ist die Entscheidbarkeitsfrage. Frage, die Hilbert gestellt hat und wo der berühmte Gödel-Satz damit zu tun hat, dass man nachweisen kann, dass das nicht möglich ist. Das geht aber jetzt hier nicht rein. Also dieser Versuch der Identifikation, wir werden zu überlegen haben, ob die Kunst der Informationsverarbeitung diese Identifizierungsabsicht fördert und bestätigt. Das heißt, hier kommt Zemanek jetzt darauf zu sprechen, dass abgehoben von dem, was in der Philosophie strukturell, kognitiv vorgeformt wird, in der Informatik, zwar auf der Basis dieser Vorarbeiten, aber dann doch in den Bereich einer Handwerkskunst, einer Technik, einer Fertigkeit, darum sagt er hier Kunst, die Kunst der Informationsverarbeitung, etwas aufgenommen wird und die Frage zu stellen ist, ob die Identifikation der Realität mit der Berechenbarkeit in diese Identifikationsabsicht durch die Fortentwicklung der Logik in die Informatik gefördert und bestätigt wird. Und seine Formulierung im nächsten Satz finde ich besonders glücklich und wirklich einprägsam und signalhaft, kurz vorweggenommen, sie fördert sie, aber sie bestätigt sie nicht. Das heißt, man hat starke Anstoßmomente, man hat eine starke Motivation, weil das in der informatisch umgesetzten Mathematik an vielen Stellen so gut funktioniert und so schnell funktioniert, zu meinen, dass letztlich die Realität auch nichts anderes ist als ein Rechenprodukt, also dass die Welt sich reduziert auf das, was berechnet und computermäßig manipuliert werden kann. Da gibt es natürlich entsprechende Versuche und Versuchungen, aber die Kunst der Informationsverarbeitung bestätigt das nicht. Das heißt, sozusagen, das kann man doppelt lesen, einerseits, dass man mit Informationsverarbeitung bestimmte Sachen machen kann, das hat niemals in sich den Charakter dessen, des Bestätigens. Man kann sozusagen etwas versuchen, man kann solche Umsetzungen versuchen umzusetzen. Die Bestätigung dafür, dass das identisch ist, kann in diesen Versuchen nicht liegen, weil das eine Frage auf einer anderen Ebene ist. Das ist mehr, sagen wir mal, der methodisch-systematische Deutungsansatz. Das Zweite, was man über die Bestätigung sagen kann, ist ganz empirisch. Wenn man sich genauer anschaut, was in der Informatik passiert, mit Hilfe und auf der Basis dieser Rechenansätze, dann bestätigt sich nicht die Vermutung, dass alles beweisbar oder berechenbar ist. Ganz im Gegenteil, es gibt erhebliche Überraschungen in dem Moment, in dem Computersysteme mal einen gewissen Grad der Komplexheit erreichen, kann man nur mehr mit dem Fuß hineintreten oder aber frenetisch Kommandos tippen und hoffen, dass irgendwas passiert, von dem man nicht vorhersehen kann, was es werden sollte, weil die Komplexität an der Stelle zum Teil schon so groß ist, dass das nicht durchschaubar ist. Das wäre also aber auch ein extra Thema. Und hier gehe ich noch sozusagen zum selben. Die Informatik ist daher gleichzeitig als gigantische Realisierung des positivistischen Grundgedankens anzusehen und als äußerst praktischer Grund, den positivistischen Kern der Bitverarbeitung in seiner Unvollständigkeit zu erkennen, nicht bloß auf einer philosophischen oder sonst theoretischen Ebene, was nur ein literarischer Effekt wäre, sondern als bittere und immer wieder kostspielige Erfahrung der Industrie aller Berufe, denn fast alle werden am Computer sitzen und mit Computerresultaten arbeiten müssen und des persönlichen Lebens. Es klingt ein bisschen sozusagen wie die Lebenssumme und wie das im Einzelnen umzusetzen ist und zu demonstrieren ist, kann ich Ihnen hier auch nicht sagen. Ich Ich will es Ihnen aber vor Augen führen, weil das nicht sozusagen, dass die Trauben hängen zu hoch Urteil eines Philosophen oder einer Philosophin ist, die sich über die Informatik beschweren, sondern weil das die Aussage eines Technikprofessors und ausgewiesenen Ingenieurs ist. Das soll jetzt mal ausreichen für die Verbindung zwischen dem Wiener Kreis und der Informatik. Ich höre da unter anderem, unterbreche das deswegen, höre da deswegen auf, weil ich Ihnen noch, weil mir das ein Anliegen ist, Ihnen auch noch ein bisschen handgreiflicher in der letzten halben Stunde vor Augen zu führen, wie denn so ganz, ganz oberflächlich gesehen die Arbeit mit Datenbanken aussieht. Nicht damit Sie, also ist mein Anliegen ist nicht, dass Sie das jetzt können, aber dass Sie es einmal gesehen haben, wie die Sachen ausschauen und damit ein gewisser Effekt des Erschreckens vielleicht wegfällt, wenn Sie mal in anderen Zusammenhängen damit konfrontiert werden. Und auch, um Ihnen ein paar von den Überlegungen zu zeigen, die typisch für Datenmodellierung sind und die man gut in Beziehung setzen kann zu den Überlegungen, die wir im Traktat angestellt haben. Nehmen wir sowas wie ein Buch, und ich habe Ihnen sozusagen ein paar Beispiele im Zusammenhang mit also im Zusammenhang mit diesem Werk von Herrn Quinn, schon ein sehr altes Werk, ist sozusagen alles Open Source frei verfügbar, ist ein Anschauungsmaterial. Und ich glaube, es ist nicht ganz verkehrt, in einer Vorlesung aus Philosophie anzuknüpfen an etwas, was Sie zwar auch noch nicht nicht mehr, was Sie nicht mehr wahrscheinlich handgreiflich, es sei denn, Sie sind schon ein bisschen älter, wie ich, erlebt haben, aber was noch immer eine gewisse Erfahrungstatsache ist, nämlich der Zettelkasten. Es gab, als ich zu studieren begonnen habe und viel später auch noch, und manchmal gibt es noch immer, in der Wiener Städtischen Bibliothek zum Beispiel, habe ich vor einem halben Jahr festgestellt, haben sie noch immer nicht umgestellt, da gibt es noch immer diese Zettelkästen, die ja mittlerweile etwas berückend, sympathisch, verstaubt, Nettes haben, mit all diesen abgegriffenen Kärtchen, der Schweiß von Studierendengenerationen klebt an diesen Kärtchen, und die Zettelkästen sind dadurch gekennzeichnet, dass sie etwas gehabt haben, was eine ganz selbstverständliche und natürliche Zugangsweise gewesen ist, nämlich sie haben pro Buch einen Zettel angelegt und da ist drauf gestanden der Name des Autors, der Name des Buches, der Verlag, zwei verschiedene Zettel natürlich auch, ja. Okay, also mit Stichwort habe ich noch gar nichts im, wenn ich Stichwort damit einbezogen hätte, dann wäre das noch viel plausibler gewesen, das habe ich sozusagen jetzt eingeklammert, um meine Zwecke ein bisschen deutlich zu machen, also sozusagen möglichst präzise zu machen, reicht einmal der eine, also der Autoren- und nicht der Stichwortkatalog, weil, also ich sage am Ende noch was über den Stichwortkatalog, weil sobald es um Stichworte geht, ist es noch viel, viel eklatanter sichtbar, warum man eine Datenbank braucht anstelle des Zettelkastens. Beim Zettelkasten ist es noch sozusagen vergleichsweise nachvollziehbar und man kann sich vorstellen, dass das noch immer funktionieren könnte. Man hat hier, und das ist einmal das Erste, noch bevor jeder Computer begonnen hat zu laufen, hat man in den Zettelkästen ein Datenmodell. Man weiß mittlerweile, heute würde man sagen, das ist ein Datenmodell. Das hat damals nicht Datenmodell geheißen, sondern das hat geheißen Standards für bibliografische Erfassung von Buchdaten. Und das gibt es seit hunderten Jahren. Und das besteht in genau dem, was ich Ihnen gesagt habe. Man ist zur Auffassung gekommen, für ein Buch ist wichtig dieses und dieses und, dieses. Sie wissen alle, dass sich die Reichhaltigkeit der Buchkultur sagen wir mal, so ausdifferenziert hat, dass es gar nicht einfach ist, zu sagen, was gehört eigentlich alles zu einem Buch dazu. Ich beschränke mich wirklich auf das absolut alles sozusagen Elementarste. Was ein Buch auf jeden Fall haben muss, ist eine Autorin, einen Verlag und ein Erscheinungsjahr. Also wenn es nicht zu einem Zeitpunkt erschienen ist, wenn es nicht von jemandem getragen wird, von jemandem gedruckt worden ist, also in dieser Auflistung hier, ne, steckt eine Ontologie, wie Sie sehen. Die Ontologie ist die, dass damit ein Buch zustande kommt, muss es einen kreativen Einfluss, eine kreative Tätigkeit einer Person geben. Es muss jemanden geben, der über einen Apparat verfügt, der die Produkte dieser Person gedruckte Seiten umsetzt, und das muss an einer Stelle der Öffentlichkeit übergeben werden zu einem bestimmten Zeitpunkt. Reduzieren wir uns mal auf diese Sachen, dann ist es so, dass sie, und das war jetzt mein vorheriger Punkt, dass sie gar nicht auskennen, wenn sie Millionen von Büchern haben, so wie es in den großen Bibliotheken schon lange Zeit der Fall ist, dann brauchen sie diese Art von Typisierung. Und sie stehen jetzt sozusagen vor der Frage, nicht braucht man die überhaupt, sondern sie stehen vor der Frage, wie geht man um am besten mit der Typisierung und vor allem angesichts der Möglichkeiten, eine solche Manipulation von Daten, von Zettelkästen computermäßig umzusetzen. Und da ergeben sich einige ganz elementare Beobachtungen, die Sie im Griff haben. Sie haben es sozusagen im alltäglichen Griff, ist es schon, es ist sozusagen so schnell, es ist von dem, was früher gewesen ist, im Zettelkasten, zu dem, was jetzt ist, wenn Sie den OPAC abrufen, so wenig Zeit, es ist so schnell übergegangen, dass Sie bestimmte wesentliche Schritte, die dabei eine Rolle spielen, gar nicht wirklich merken und nicht reflektiert haben. Und die kommen aber heraus, wenn man jetzt über Datenmodellierung redet, die dem OPAC zugrunde liegt. Und ein schöner Weg, das herauszuarbeiten, der erste Weg, das herauszuarbeiten, ist der, darauf hinzuweisen, dass die Zettelkästen eine massive Redundanz erzeugen. Sie haben für jede Autorin und jede Publikation dieser Autorin einen eigenen Zettel. Sie müssen an der Stelle, das hat man nicht als Schwierigkeit empfunden, aber es ist ja einfach ein Faktum, Sie müssen den Namen dieser Autorin, wenn sie 25 Bücher geschrieben hat, 25 Mal schreiben. 25 Mal auf diese Zettel schreiben. 25 einzelne Zettel, 25 Mal dieser Name geschrieben. Es wird Ihnen immer schon mal vorgekommen sein, dass wenn diese Frau oder dieser Herr einen komplizierten serbokroatischen Namen hat, der eine oder andere Buchstabe beim einen oder anderen Zettel falsch geschrieben worden ist. Oder aber Sie haben 500 Verlage. Diese 500 Verlage müssen auf all den Zetteln draufstehen, die von Büchern handeln, die diese Verlage herausgegeben haben. Sie können sich vorstellen, dass Verlage unterschiedliche zum Beispiel also entweder unterschiedliche Bezeichnungen tragen oder aber sie vertippen sich beim Eingeben von Verlagen. Das sind jetzt Dinge, die Sie, wenn Sie mit dem Zettelkasten operieren, leicht tolerieren, weil eine höhere Ordnung, auch wenn da ein Name vertippt ist, das an der richtigen Stelle eingeordnet hat. Muss nicht immer sein, aber in der Regel wird das in etwa ausgebügelt. Das ist aber sozusagen Mehrarbeit, Fehleranfälligkeit, Redundanz, die in dem normalen Zettelkastensystem drinnen steckt. Und das ist der Punkt, an dem man jetzt beginnen kann, mal zu bedeuten, zu sozusagen zu diskutieren, wie man sich das, was ein Buch darstellt, günstiger zurechtlegt, dass man sozusagen Hunderte und Hunderte von Zetteln in den Zettelkasten steckt. Ich habe eine Sache noch vergessen, um nur ein paar von den Schwierigkeiten zu nennen, die sich im alten System leicht ergeben haben, die aber trotzdem nicht ganz sozusagen nicht ganz in Ordnung sind und gewisse Komplikationen bringen können, wenn zum Beispiel eine Autorin ihren Namen ändert, weil sie heiratet oder weil sie sich scheiden lässt, dann haben sie plötzlich zwei Namen drinnen und diese zwei Namen beziehen sich auf dieselbe Person und Wie wissen Sie, ob die zweite Person jetzt dieselbe Person ist? Wie sollen Sie damit umgehen? Wollen Sie das überall ändern? Und wenn Sie das sozusagen mit dem neuen Namen, wenn Sie den neuen Namen überall ändern, sind Sie sicher, dass Sie keinen übersehen haben? Und dann geht es ja nicht nur darum, dass der Name an den Stellen zu ändern ist, wo die ein Buch geschrieben hat, sondern vielleicht auch, wo sie einen Beitrag zu einem Buch geschrieben hat, wie immer. Die Antwort auf diesen Typus von Fragen in einer relationalen Datenbanktheorie besteht darin, dass man sagt, wenn das hier ein Buch ist, dann soll der Zettelkasten sozusagen, der Eintrag im Zettelkasten nicht so ausschauen. Insofern ist es, in einer Weise ist in einer Datenbank nichts anderes als der Eintrag in einem Zettelkasten. Aber wir sind gerade dabei, die Art und Weise, wie Zettelkästen herausanalysiert werden, wie das sozusagen analysiert wird, ein bisschen umzustellen. Sie haben hier eine eindeutige Identity des Buches, Sie haben einen Titel, Sie haben einen Verleger, Sie haben einen Erscheinungsort, Sie haben dann meinetwegen noch die Seitenzahl und Sie haben einen Autor. Das sind die Dinge, die Sie sozusagen als Muster, als Maske auf einen Zettel auch schreiben können. Aufgrund der von mir angesprochenen sozusagen Komplikationen ist man jetzt zu folgenden übergegangen, man sagt, sowohl den Verlag als auch den Autor muss man aus dem Ding rausnehmen. Das macht keinen Sinn, die auf eine und dieselbe Seite zu schreiben, in eine Tabelle, Sie erinnern sich an diese Tabellen, die ich Ihnen schon gezeigt habe. Es macht keinen Sinn, den in diese Tabelle zu schreiben, weil sie dann hier zum Beispiel, also aus Gründen, die ich schon angeführt habe, das heißt, wir lagern das aus. Wir lagern die Autoren und die Verlegerinnen, lagern wir aus in einzelne Tabellen. Wir legen für diese Angaben eine zusätzliche Tabelle an, in der wir die Verleger identifizieren, benennen, lokalisieren und wir definieren jetzt zwischen diesen Tabellen geeignete Beziehungen, sodass also zum Beispiel zwischen der Tabelle Buch, die jetzt den Titel des Buches und die das Erscheinungsjahr des Buches zum Beispiel enthält, und den hier zur Verfügung stehenden Autorinnen die Beziehung hat geschrieben, Verfasserin oder sowas, eine Beziehung zwischen diesen beiden Tabellen, welche Beziehung so aussieht, dass es jeweils einen Eintrag für eine Person in dieser Autorinnen-Tabelle gibt und diese Beziehung 1 zu vielfach ist, weil eine Person mehrere Bücher schreiben kann. Also es ist ein besonderer Charakter, 1 zu viele, als Beziehungscharakter zwischen Autorin und Buch und ähnlich dem Verlag natürlich. Ein Verlag kann viele Bücher schreiben. Das ist sozusagen ein extra Charakteristikum von der Beziehung, die Verlage zu Büchern haben können. Sie, wie habe ich das hier gemacht? Ja, um Ihnen das eben jetzt mal zu zeigen, und da bin ich jetzt an der Stelle, wo ich Ihnen kurz vorführe, wie das in SQL aussieht. Erinnern sich, als ich das erste Mal von Datenbanken gesprochen habe, habe ich Ihnen nur die schönen Tabellen in einer bestimmten Webdarstellung vorgestellt. Ich will Ihnen sozusagen zeigen, die Logik dahinter, die Logik der Umsetzung dessen, was ich Ihnen jetzt gerade gesagt habe. Die Überlegung ist also die, wir wollen eine Tabelle produzieren und in dieser Tabelle erinnern sich Attribute, das sind sozusagen diese Überschriften über die einzelnen Kolumnen, geben für eine ID, na gut, ich kann es hier eigentlich gleich sagen, lesen wir es, wir können es ja hier gleich ablesen. Das ist ein Befehl, der an eine Datenbank abgesetzt wird, create table book, und dieser Table, also das soll der Name der Tabelle sein, Book Tabelle, und diese Tabelle soll die folgenden Kolumnentitel haben, die folgenden Typen. Hier ist die Book ID, hier ist der Title, hier ist die Publisher ID und hier ist die Erscheinungsort, Erscheinungsjahr ID und hier ist die Pages ID. Diese Kolumnen sollen erzeugt werden und hier gibt es noch zusätzliche Angaben darüber, welche Bedingungen diese erzeugten Kolumnen haben sollen. Zum Beispiel hat die Buch-ID oder das Datum oder die Seitenanzahl hier zu Simplizitätszwecken den Datentypus Integer. Zum Unterschied vom Titel, der Titel hat hier den Datentypus Variable Character und kann bis zu 150 Character groß sein. Dann gibt es sozusagen noch eine Reihe von anderen Sachen. So eine Tabelle wird durch diesen Befehl erzeugt. Sie haben hier eine ähnliche Struktur für die Tabelle Autor. Sie haben eine Autoren-ID, Nachname, erster Name und Key, nachdem man sortieren kann, und Publisher ebenso. Da gehe ich jetzt nicht genau darauf ein. Und hier haben Sie eben auch aus dem Buch genommen, das ist, dient quasi zum Visualisieren der Zusammenhänge, die jetzt den Zettelkasten ersetzen. Also was ich Ihnen jetzt demonstriert habe, ist die Konzeption in etwa, also in Outlines dessen, wie es sozusagen heutzutage ausschaut, dass bibliografische Angaben über Tabellen verteilt erfasst werden in der nötigen Abhängigkeit voneinander. Das ist ein sogenanntes Entity Relationship Diagram. Entities sind in der SQL-Sprache diese einzelnen durch Publisher, Book, Author, Name gekennzeichneten Kristallisationspunkte des Datenmodells, also das, worauf die Träger des Datenmodells, auf die, die definiert werden als Basics und für die, das sind die Entities, für die Relationships definiert werden und diese Relationships zusammen mit den Entities charakterisieren das, was man hier modellieren will. Also Sie haben hier das Buch mit einem Titel, einem Erscheinungsjahr und einem Publisher, wobei jetzt der Publisher, das habe ich noch nicht gesagt, ich habe nur gesagt, es gibt hier eine Relation, in dem Fall ist es eben die Relation des Publiziert-Habens. Der Publisher ist nicht eingetragen in dieser Tabelle, sondern er ist vertreten in dieser Tabelle mit dem sogenannten Foreign Key. Der Key verweist auf diese Entity Publisher, die eine Auflistung der verschiedenen Verlage enthält, von denen man sprechen möchte. Hier haben Sie ein ähnliches Verhältnis, hat geschrieben, nicht? Hier haben Sie das Autoren- und zum Buchverhältnis, das, was hier unten ist, ist sozusagen ein bisschen zusätzliche Komplexität, die Sie sich leicht ausrechnen können, auf die ich jetzt hier nicht extra eingehe. Was ich Ihnen sozusagen ist, aber dann noch zeigen möchte, es geht sich gerade aus, ist, schauen wir uns bei den die Bücher an, wenn Sie sich hier ansehen, was da erzeugt worden ist, nicht? Es ist erzeugt worden eine Book-ID, ein Title, ein Publisher, ein Date und Pages. Und wenn Sie jetzt in diese Tabelle Daten eingeben, das ist jetzt das Vergleichbare damit, dass Sie einen Zettel ausfüllen, dann schaut das so aus. Das sind sozusagen die Daten, die, vier von den Daten, da haben Sie das Datum, da haben Sie die ID, da haben Sie den Title, das geben Sie als Liste, das können Sie sozusagen importieren als Liste in den in die Tabelle Bücher. Die einzelnen Kolumnen sind durch diese gerade Striche, diese Trennstriche charakterisiert. Bei Autoren können Sie es auch anschauen und worauf das Ganze jetzt hinaus läuft. Und damit komme ich also gerade noch rechtzeitig zu einer Demonstration. Ist das Folgende. Da haben Sie jetzt nochmal diese Web-Oberfläche. Hier habe ich schon eine Datenbank Books angelegt. Da ist jetzt überhaupt noch nichts drinnen. Und um Ihnen sozusagen die Nähe der gedanklichen Konstruktionen jetzt mit der Umsetzung zu zeigen, mache ich nichts anderes als das Skript, das der Herr Quinn jetzt, der Herr Quinn hat jetzt ein Skript zur Verfügung gestellt. In diesem Skript geschieht, Sie können es sich anschauen, dann auf der Seite geschieht im Prinzip nichts anderes als die einzelnen Tabellen, die wir hier angesprochen haben, werden erzeugt. Und die Daten, die Beispieldaten, die in einem Extra, die sozusagen in Extra-Files vom Quinn zur Verfügung gestellt werden, werden in diese Tabelle eingefüllt. Das, was wir hier tun, ist, wir machen das sozusagen nach. Wir kopieren einfach dieses gesamte Skript und
also jetzt die erste Zeile davon?
Die erste Zeile habe ich weggelassen. Sehr, sehr aufmerksam. Sehr aufmerksam. Ich habe die erste Zeile deswegen weggelassen, weil ich sage es Ihnen gleich. Und geben das hier einfach als einen Befehl ein. Ja, das ist ein SQL-Befehl jetzt, der ist da drinnen. Der Grund, warum ich die erste Zeile weggelassen habe, ist der, weil da steht Create Database Books Und wenn ich das versuche, dann erzeugt er mir eine Datenbank Buch, die ich schon habe. Beziehungsweise er erzeugt mir gar nichts, weil er sagt, es gibt die Datenbank schon. Also er weigert sich, das zu erzeugen. So, und jetzt hoffe ich, dass das funktioniert. Ja, und Sie sehen, ich habe hier die entsprechenden Tabellen erzeugt. Also bleiben wir beim Buch. Das ist die Struktur des Buches. Das ist jetzt das, was analog dem ist, was ich Ihnen gezeigt habe mit der Personaldatenbank am Institut für Philosophie. Hier haben Sie die allgemeine Struktur und ich habe aber auch schon die entsprechenden, ich habe einen Datensatz habe ich rein importiert. Da haben Sie also den Titel und die Buch-ID im Prinzip noch ohne diese Daten. Da ist sozusagen ein kleines Detail. Sie können, wenn Sie sich anschauen, den Befehl zur Definition einer Tabelle, werden Sie eine Vorkehrung finden, die heißt not null, not, also nicht null. Und wenn es nicht null ist, dann darf da kein Leerwert drinnen stehen, dann darf sozusagen per Definition der Erzeugung der Tabelle an der Stelle kein Leerwert stehen. Zum Beispiel darf bei den Büchern im Titel kein Leerwert stehen. Es darf kein Buch geben, das keinen Titel hat. Und wenn es keinen Titel hat, dann muss es ohne Titel heißen oder sowas ähnliches. Das ist deswegen eine interessante Nebenbemerkung, weil daraus auch hervorgeht, welche Bedingungen oder das, sagen wir mal ganz allgemein, das natürlich mit der Modellierungstätigkeit, mit der wir uns da beschäftigen, bestimmte Sinnvoraussetzungen eingebaut werden in die Welt, in unsere Modellwelt. Und diese Modellwelt ist natürlich, und das ist sozusagen jetzt auch der wittgensteinianische Punkt, diese Modellwelt, die ich Ihnen hier dargestellt habe, diese Modellbuchwelt, die ist jetzt als Modellbuchwelt für uns durchsichtig. Die Bedingungen der Sinnhaftigkeit, die Bedingungen dessen, was wir an der Stelle modellieren können mit einem solchen Datenmodell, wie wir es uns hier herschreiben, diese Bedingungen haben wir unter Kontrolle. Das ist tatsächlich in einem Sinn berechenbar. Hier ist ein Abschluss, also diese, die Erzeugung, das heißt sozusagen Book Create Script, das Book Create Script, das ich Ihnen hier gezeigt habe, dieses Book Create Book Database, dieses Skript hier, ist in einer gewissen Weise die Umsetzung der allgemeinen Weltformel vom Traktatus, mit der ich begonnen habe heute, auf die kleine, extra zurechtgeschnittene Welt von Büchern, die wir hier besprochen haben. Und damit ist es Ende. Was an der Stelle wichtig ist zu sagen, wenn ich nur eine Chance habe, es gibt sozusagen dieses Märchen, du hast einen Wunsch, dann musst du diesen einen Wunsch so treffen, dass damit alles schon erfasst ist und der tragik, heroisch, komische Ansatz vom Traktat besteht darin, dass er sagt, okay, ich habe eine Chance, mit der einen Chance muss ich die Sprache so erfassen, dass sie alles das enthalten kann, was die ganze Welt sein kann. Das ist tragisch, komisch, heroisch, runtertransformiert in den Bereich von Datenbanken und dem Umgang mit Modellwelten ist es so, dass ich sagen kann, hier habe ich den einen Entwurf und wenn ich diesen einen Entwurf habe, dann ist tatsächlich damit festgelegt, ist alles das fest, durch dieses Skript ist die Welt festgelegt, so wie ich sie hier erzeugt habe. Und darüber muss man nicht weiter reden, das kann man nur mehr im Nachhinein untersuchen. Was hast du denn reingeschrieben? Musst dich nicht wundern, dass es so ist. Was allerdings nicht heißt, und das ist die Schlussfolgerung daraus, was natürlich nicht heißt, dass man das nicht umschreiben kann, dass man es nicht ändern kann, dass man es nicht der Frage unterziehen kann, gibt es etwas anderes, was ich modellieren will? Will ich es anders modellieren? Muss ich es anders modellieren? Kann ich es überhaupt modellieren? Diese Fragen gehen über die Festlegungen hinaus, die eine solche Datenbank jeweils machen kann, sind aber sinnvollerweise zurückzubeziehen auf die Fähigkeit, solche Modellierungen zu machen. Und mein Anliegen in der Vorlesung allgemein, wie Sie jetzt vermutlich sozusagen schon klar sehen, ist darauf hinzuweisen, dass es nicht ausreicht, auf der einen Seite die Leute zu haben, die solche Skripts schreiben, und auf der anderen Seite Leute, die philosophische Reflexionen anstellen und sagen, das ist mir viel zu rigide, sondern ich will Fantasie spielen lassen. Die Fantasie, die mich interessiert in dem Zusammenhang, ist die Fantasie, die diese beiden Sprachtätigkeiten miteinander verbindet. Danke. Thank you.